Liberalismus aufs Ohr, der Podcast von der FDP kam.
Ich möchte die erste Frage im Christoph Schaltegger stellen. Wie siehst du das? Die verschiedenen Krisen, die wir haben, haben die auch mit Blockaden zu tun? Und können wir die Blockaden irgendwie lösen, auch wenn es nur teilweise ist?
Ja, ich glaube, Blockade ist einfach Merkmal von dieser Krise, wo wir drin sind. Und Blockadesituationen sind ja meistens in so Entscheidungssituationen, wo das die Rollen nicht klar verteilt sind, dass alle überall mitreden können und niemand Verantwortung übernimmt. Und wenn man jetzt in der organisierten Verantwortungslosigkeit sich trifft, dann geht nicht vorwärts, geht nicht rückwärts, alle sind irgendwie so unzufrieden. Und eigentlich gibt es einen klaren Grundsatz, man muss das entflechten, man muss die Verantwortlichkeit, eigentlich ist es ein schöner Accountability, ich finde das richtig gut, die Verantwortlichkeit, dann muss man überklären. Und Verantwortlichkeit dann heisst, dass der, der entscheidet, muss nachher auch können, dafür das verantwortlich gehalten werden und muss es finanzieren. Also die Haftungsgemeinschaft muss zusammengehen. Und wir haben es leider in der Politik in vielen Bereichen in der Schweiz bewegt, dass es sehr viele Gremien hat und insbesondere, also wenn ich jetzt meine Zusammenarbeit über die Expertengremien überall, das ist natürlich für uns wunderbar, da können wir reinschnuppern, aber wir müssen Verantwortung übernehmen und wir können morgen das Gegenteil von heute erzählen. Für Experten, für Experten. Das ist eigentlich eine falsche Rolle vom Experten. Das wird im Hintergrund etwas sagen und die, die Verantwortung übernehmen, die müssen dann für das andere stehen. Also ich, mein Plädoyer wäre, man muss es wieder entbünden.
In den grünen Feldern, du hast immer nichts gemacht, ist es auch so, dass heutzutage viele Leute gar nicht mehr die Verantwortung übernehmen, aus was auch immer für Gründe, wenn sie nicht mehr exponieren wollen. Oder wie siehst du das?
Das ist möglich, aber was ich vor allem sehe, das Preisticket, das der Christoph erwähnt hat, das ist nicht mehr im öffentlichen Bewusstsein. Wenn es jetzt halt der Weiterspann, wir haben eine Entökonomisierung von der Politik. Und wenn es jetzt ein bisschen pauschal sagen, viele in der Bevölkerung und viele in der Politik meinen, das Geld, was auf den Bäumen, das ist schlichtweg nicht klar. Also essentielle Grundkenntnis, was gut mit der Wirtschaft erfolgreich ist. Wir reden immer pro Market und pro Business, wenn der Liberal ist nicht für den meisten Jahren, sondern wir reden, was braucht an einer liberalen Planordnung, die das Land durchaus über Wohlhand gemacht hat. Das geht unter in dem Strom von Partikularinteressen und eben der fehlende Langfristfokus, dass wir nicht 30 Jahre heraussuchen, sondern 5 bis 10 Jahre heraussuchen. Das sind die Demografiefragen, Digitalisierungsfragen, Außenwirtschaftsfragen, Konflikte, also Kriegskonflikte, was alles durch uns disruptiv läuft. Und das würde eigentlich Reformen auslösen. Aber die Politik tut sich bis zu einem gewissen Grad dieser Diskussion bewegen und das sei sehr, sehr polemisch. Zuständig wäre eigentlich Bundeskanzler im strategischen Führungsanspruch. Aber unsere vier Bundeskanzler macht jeder eine gute Maturarbeiten. Das macht man tatsächlich gut. Oder irgendwie an einer Alma Mater 4 macht er etwas, als dass er mal strategische Führungskonzepte Bundesrat unterbreitet. Und nachher, dass es dann diskutiert wird, nachher sind wir hier gerichtet.
Wie siehst du, es gab eine kurze Anschlussfrage, und im Bund ist es offensichtlich, wie siehst du, in den Kantonen, dann ist das Problem ein bisschen weniger violent, weil dort hat man, ich weiss auch nicht, kulturpolitische Kultur ist näher im Volk. Man hat unmittelbares Feedback von den Leuten, von der Straße, bei uns im Zug, der Regierungsräte, Telefonnummern sind alle im Internet, wir haben Leute, und häufig nehmen die gerade selber ab, oder sie haben das mit den Entfremdungen zusammen im Volk.
Nein, ich glaube tatsächlich, wir sind unterschiedlich unterwegs. Und zum Glück spielt der Föderalismus da, wo wir haben, also das ist sehr offen, die Tendenz zur Zentralisierung in dem Land, wo wir Föderalisten sind. Ich meine, Föderalismus heisst auch unterschiedliche Lösungsarten dazu. Aber wir haben Tendenzen von links bis rechts im Bundesland und im Gesellschaftsanrecht. Und wir können es auch offen sagen, Tendenzen im Bundesland alles um die Wurz machen. Aber Föderalismus hat einen Unterschied zu haben. Und darum gibt es Kantone, die viel besser unterwegs sind. Die macht die kleiner, aber das ist auch als Zürcher, als Stadtzürcher sogar. Wenn der Zürcher Finanzdirektor unter Steuerwettbewerb verhindern, weil die im Zug halt besser sind und schneller sind und frecher sind. Und eben auch in der Wettbewerb stehen. Und das ist nicht mehr ein bürgerlicher Kanton zu sein. Dann haben wir tatsächlich auch in Kantonen Fehlentwicklungen. Aber der Bundeswehr ist noch viel weiter weg von der Ökonomie, als was auf der Grössstadt sind.
Herr Schwarz, wir haben gesehen, gerade die Energiestrategie 2050 ist auf dem Papier sehr schön, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Wie haben Sie das Gefühl, wie hätte es so weit kommen, dass wir so eine Strategie überhaupt formuliert und nachher so noch zusagt oder dann zustimmt, obwohl man eigentlich gar nicht das richtig durchdenkt hat, ist das ein bisschen eine Oberpackung gewesen. Wie Sie haben wahrscheinlich das von hinten oder aus den hinteren Kulissen sind auch geeignet gewesen.
Ja, man hat ein übergeordnetes Ziel. Und das übergeordnete Ziel ist die Klimaneutralität. Und das hat die Schweiz das Paris-Abkommen, das hat die Schweiz ja selber auch, macht dort mit, das Zeichen. Und das Ziel ist einfach sehr, sehr groß. Man wollte jetzt eigentlich nicht das Ziel jetzt schon scheitern. Indem man sagt, okay, es braucht 5000 Windturbinen, es braucht 85 Ugonda-Solar in der Schweizer Alpen. Es sieht nicht schön aus, aber es geht nicht anders. Oder? Und darum fängt man an rechnen. Es gibt die Prognosen, wie die Unternehmen alle heißen, einen Auftrag. Und die rechnen und rechnen und optimieren. Und am Schluss, die haben auch schon modelliert, weiß man, wie man das macht. Oder am Schluss kommt das raus, was man will. Nämlich, es geht super, wie alle klatschen und
rechnen. Die Wahl ist über die politische Führung. Hat es dringend politische Führung oder wahrscheinlich viel?
Wissen Sie, ich hatte ein Erlebnis mit der politischen Führung, und zwar das war 2011. Meine Bundesrätin damals war Doris Leupert, der Kanton Doris. Am Freitagabend war der Unfall in Fukushima und am Montagmorgen hat sie ein Rahmenbewilligungsgesuch sistiert, über das Wochenende. Und ich denke, die politische Führung, die agiert eben politisch. Ich denke, für ihre Wahl war das gut gewesen. Wenn sie sich am Mainstream entgegenstellt hätte, dann nachher wäre es für die geworden. Zum Glück ist sie nicht in der FDP.
Gute Partei ist ja gleich. Aber es ist tatsächlich schnell gegangen. Es ist auch in Deutschland sehr schnell gegangen. Man orientiert sich wahrscheinlich so ein bisschen am Mainstream. Wenn ich schaue, wir liegen vielleicht noch im Thema Energie, da ist auch Schattdecker gesagt, Ordnungspolitik gibt nicht das Ergebnis vor, sondern es gibt eigentlich eine Ordnung vor, die Leitplanken. Wie beurteilst du so die Situation in der Energiepolitik oder jetzt auch in der Finanzmarktregulierungspolitik? Hast du das Gefühl, ist dort die Erkenntnis durchgekommen, jetzt sind wir noch drinnen oder wird man einfach effekthascherisch regulieren und möglichst schnell irgendwie ein ja, auch Kraftwerke umsetzen, um die Leute zu beruhigen und ein bisschen mehr in der Bankbranche und in der Psychologie-Kämpfung. Wie denkst du, dass das die Waffensolle ist?
Also wirklich, es gibt natürlich, wenn ich das Glas vor mir habe, es gibt immer ein halbes volles Glas und ein halb leeres Glas. Und wenn man Fußnacht und Ausland schaut, dann findet man in der Schweiz selbst gar nicht so schlecht. Und wir Schweizer neigen natürlich dazu, unsere Sicht nicht so rosig zu malen. Du hast vorhin auch gefragt, wie der Kanton läuft es doch noch besser. Ja, natürlich läuft es in den Kantonen, wenn man den Bund vergleicht, auch vieles. Pragmatisch und man ist näher da und du hast sogar Telefonnummer für mich Finanzdirektor, das ist ganz schön. Aber wenn wir jetzt mal aktuell ein konkretes Beispiel nehmen, die OECD-Mindeststeuer, müssen wir doch sagen, okay, da kommt von international eine große Steuererhöhung auf uns zu. Jetzt wäre es doch eigentlich, Kantone sind ja die Steuerbelastung, auch für die russischen Personen, im wesentlichen großen Teil im Hebel dort ist, hätten doch Kantone können aufstehen und sagen, okay, tut jetzt nicht über Boden und wir nehmen uns das Problem an, wir können das mit Zucker, wir haben Erfahrung mit internationalen Klientel, wir haben Erfahrung mit den Firmen, wir wissen, was sie brauchen, wir lösen das. Hätten wir können machen. Was ist passiert? Das ist das Problem vom Bund. Und dann hat der Bund natürlich, ja, das ist ganz toll. Wir machen eine föderalistische Lösung. Eine föderalistische Lösung beim Bund ist, wir machen ein Gesetz. Und das Gesetz macht Politik logischerweise. Und wir können dann noch im Parlament darüber diskutieren, gegen die Kantone jetzt von den Einnahmen, die gar nicht weiss, ob die Einnahmen kommen, gegen wir jetzt 50, 25, 75, 0%. Und dann ist der Basar losgegangen. Das ist die Qualität der politischen Debatte gewesen. Und dann haben alle gefunden, haben auch einen großen Kompromiss geschaffen. Der Lösung 25, 75. Das war eine völlig unwesentliche Diskussion. Also, Wenn man Ordnungspolitik vernünftig und ernst genommen hätte, in diesem Beispiel wäre es gesehen, dass man gesagt hat, die Bund, du musst nicht ein neues Gesetz machen, das noch eine Verfassungsänderung braucht, das so quer in der Landschaft steht, weil alle Grundsätze über Bord geworfen werden. Los haben davon, wir Kantone können das. Wir können das irgendwie lösen. Und die anderen Themen, die du angesprochen hast, das finde ich sehr ähnlich. Meine Energiepolitik ist ein relativ einfacher Ansatz. Die Schweiz könnte das sagen, wir tun dem Emissionshandelssystem der Europäischen, wo wir sowieso andocken, das kommt, das kommt, das ist der richtige Weg, da wird die Umweltschädigung bepreist, dort gehen wir rein. Jetzt wird hier ein grosses Gebäudeprogramm auf die Beine gestellt, das relativ teuer kommt, wo aber noch eigentlich überflüssig ist, wenn der Emissionshandel kommt. Und wahrscheinlich eine reine Subvention für die Branchen ist am Schluss. Wo wahrscheinlich auch einen Verteilungseffekt hat, wo eher die Hauseigentümer, die Reichen, profitieren und nicht und weniger die anderen. Oder bei der Bankenregulierung ist es gleich. Wir haben eine Behörde gehabt vor der Finanzkrise, die weniger als 200 Mitarbeiter hat. Heute hat sie 500 Mitarbeiter, wenn nicht mehr. Was ist das Resultat? Man tut das Gesetz trotzdem nicht anwenden. Ja, es ist jetzt leider nicht anwendbar gewesen. Das ist doch ungenügend, so etwas. Es ist unbefriedigend. Man hätte noch an der Pressekonferenz viele englische Ausdrücke gehört. Das hat niemand verstanden, was eigentlich die Exponenten erzählt haben von ihren Liquidity Emergency, bla bla bla, Produkte, die sie da brauchen. Das ist einfach ungenügend. Es wäre nicht so schwierig gewesen. Ich meine, wenn man eine Bilanz anschaut, ist es eigentlich einfach. Wenn der Investor vollen Upside hat und nicht einmal 10% vom Downside muss haften, ja, das ist Casino. Das kann es ja nicht sein.
Stichwort Moral Hazard, du hast es erwähnt bei deinem Referat, das moralische Risiko, wenn die Leute nur den Profit haben, aber nicht die Kosten müssen tragen und auch nicht die Verantwortung haben. Mit Corona haben wir gesehen, wo es durchgeht, wenn der Staat alle Firmen einmal grundsätzlich schützt. Jetzt kann das Risiko geben, dass gewisse Leute sonst ausnutzen und wir haben das Ganze bei den Banken. Wenn man genug gross ist, dann muss man eigentlich nicht mehr so gross aufpassen, man hat ja im Prinzip die Staatsgarantie. Die Frage in der Runde generell, ist es natürlich auch eine Frage vom strategischen Denken in der Politik, dass man mit strategischem Denken halt vielleicht nicht so effektkascherisch in der Zeit kommt und wenn man vorausschaut, dass es halt nicht so Entschuldigung sexy ist und das in dem Sinn grundsätzlich in der Politik fehlt, dass man so die 4-Jahres-Zyklus haben, die Leute, Politik, Politiker wollen wiedergewählt werden, dass die grünen Felder das wäre eine kleine Lösung, wenn man jetzt auf die Umweltthematik denkt oder Bankenregulierung und so weiter, da muss man halt über die Grenzen ausdenken.
Ja, ich denke, das ist mal 4 Jahre aus und nicht ein Quartalsweise, Vorstellungsrunde, Abstimmungsrunde. Das ist meine Erfahrung. Ich habe einen angloamerikanischen Raum gelebt, ich war in Asien unterwegs gewesen. Ich meine, in Neuseeland, geschafft von der Regierung dort, ich schaue mir 20 Jahre voraus. Das finde ich gar einen grossen Zeitraum. Aber auch 10 Jahre voraus, wo es im asiatischen Raum, also in demokratischen Staaten, und sagt mir das und dann ist es zu. Und eigentlich, Es ist vorgegeben auch von der Bundesverfassung, wir brauchen kein neues Gesetz, es ist auch in der Organisationsrecht vorgegeben. Es gibt gewisse Kantonsregierungen, die das machen, das sind die, die besser unterwegs sind. Aber es gibt eben andere Regierungen und Parlamente in dem Land, die eigentlich nur Quartalspolitik machen oder Symbolpolitik.
Verwalten.
Ja, und Verwaltung ist da zu verwalten und nicht die Regierung, sondern eben tatsächlich herauszuholen. Wir haben so viel Expertise in dem Land, auch von der Wissenschaft, von Think Tanks, von ehemaligen Schiffleuten im öffentlichen Sektor. Aber das muss man dann wählen und aussitzen. Und ich habe das erlebt damals noch vorbereitet, haben auch für den Bundesrat und der damalige Bundeskanzler Corinna Casanova, die tatsächlich ein Szenario entwickelt haben für 2035, wo das Land an muss. Das ist im Bundesrat für 4 Minuten diskutiert worden, also mit deinem Geschäft. Sagen, nachher haben wir dafür 2 Stunden darüber diskutiert, welche Stellen man arbeiten soll im VGS, im Dienst. Das zeigt ja die fehlende oder die falsche Priorisierung.
Herr Schwarz, wie gesagt, Sie sind in der Energiepolitik, sind Sie zuversichtlich, dass man da Energieversorgungssicherheit haben wird, geschweige denn irgendwie mal netto null werden Sie?
Ich möchte jetzt auch mehr zum Strategischen.
Ja, genau.
Also, strategisches Denken in der Energiepolitik, etwas anderes gibt es gar nicht. Weil Energiepolitik oder das Energiesystem ist etwas Träges. Und es geht so lange, bis man das umstellt oder etwas daran ändert. Es geht so lange, bis das Wasserkraftwerk gebaut ist. Oder da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Das ist strategisch angepackt. Und wenn man jetzt wollt, eigentlich für das 2035 oder für das 2040 Solarenergie oder Windenergie oder was es auch immer ist, eigentlich in grösseren Mengen zur Verfügung hat, dann muss man jetzt die Rahmenbedingungen setzen. Oder? Jetzt muss man eigentlich Bewilligungsverfahren so bereithalten. Jetzt muss man Rechtssicherheit geben den zukünftigen Investoren, dass die noch 10 Jahre planen und dann 5 Jahre bauen. Oder? Und wenn man das nicht macht, dann fährt man einfach gegen den Plan. Also ich glaube, in der Energiepolitik, wenn man nicht strategisch unterwegs ist in der Energiepolitik, dann scheitert man. Und dann macht man flächendeckende Politik. Deutschland.
Die Schweiz vergleicht sich immer sehr gerne mit dem Ausland. Häufig heisst es auch, ja, im Ausland ist es noch schlimmer. Oder das Ausland macht es besser und so weiter. Ich habe hier einen positiven Blick. Jetzt haben wir ins Ausland, gibt es Länder, die bezüglich strategischem Denken ein kleiner Benchmark könnten sein für die Schweiz. Du hast gesagt, Peter Bühnenfeld, Neuseeland ist
das Ziel. Kanada ist sehr gut unterwegs und vor allem Singapur jetzt für die asiatischen Länder. Macht es den Unterschied? Und das Südkorea ansetzt, sie haben es im Politikbereich. Wo einfach das gehört zu der Essenz und was im angloamerikanischen Raum besser ist, würde ich so begrüßen. Wenn bei uns, sagen wir immer, die Wirtschaft soll sich einbringen via Milizsystem. Also, das ist ein Politiker und jetzt privatwirtschaftlicher Wissen drin. Aber im angloamerikanischen Raum, von Amerika bis eben Neuseeland, Australien, gehört es dazu, dass wenn man von der Berufsschule fertig ist oder von der Uni fertig ist, dass man die Privatwirtschaft arbeiten vom Staat und dann ist ein fließender Transfer. Und das heisst, wir kennen beide Systeme und das wird bei uns quasi delegiert an Politik. Aber wir haben auch immer zu einer engen Professionalisierung von der Politik. Und das heisst, das privatwirtschaftliche Wissen kommt viel weniger rein als eigentlich im angloamerikanischen Staat.
Ich würde gerne aufzunehmen. Es gibt sicher einige Fragen aus dem Publikum, aber wir können es gerne auch diskutieren natürlich.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Orientierungslosigkeit von der Schweizer Politik schuld ist an dieser Visionäre, die wir hier haben, sondern im Wesentlichen die Verwaltung. Wir haben einen Staat, der vollkommen überladen ist mit Chefbeamten und mit sogenannten erfahrenen Verwaltungsleuten. Und ich war selber in der Politik, nicht sehr lange, auch in der Exekutive. Ich habe das so mit meinen Leuten gespürt. Wenn natürlich der Politiker, der Exekutivpolitiker, die Hauptzeit einfach immer nur das Korrektionstier und schauen, machen sie jetzt das, was ich gesagt habe oder nicht, dann ist es sehr schwierig. Wir haben sicher in der Schweiz eine enorme Leistung gebracht in den letzten 75 Jahren seit der Bundesverfassung, was wir da für einen Wohnstand und was für eine positive Ausgangslage geschaffen haben. Aber wir versinken in den eigenen Problemen, in den Verwaltungsproblemen. Und wenn es natürlich so ist, dass eine Entscheidung jetzt die CS müssen zu retten und der UBS-Schein und der Staat finanziert die, no? Da können Sie mir jetzt nicht sagen, dass das Frau Kalling aus Unterleigen entschieden hat. Nein, das ist natürlich ein ganzer Apparat, der hinten sagt, du musst. Und wir stehen da als Bürger und können alle 3 Monate da drüben gehen, etwas sagen und dann wird es eventuell umgesetzt oder eventuell dann auch nicht. Und da glaube ich, müsste man mal eine Radikalkur machen, so wie die Gesetze, wie die Verordnungen, wie aber auch in der Verwaltung, müssen wir schauen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Wir schenken jetzt nicht nur das Ansicht noch aufgehen. Ich weiss nicht, wie das in Neuseeland ist, aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier wechseln, reisen wir nicht in die
Also ich habe im Berufsleben müssen, ich 3 Sprachpakete machen, für 3 Kantonsregierungen. Das ist ein heiler Anstrengung, ich rufe zu. Und ich habe den FDP in Zürich nominiert als Regierungsratskandidat und ich bin genau mit so einem Programm in als Radikalliberaler. Und das hat nicht gelangt, das war klar. Nein, als Beispiel, wir hatten so eine kleine Stimmbeteiligung in Zürich.
Es sind etwa 300.000 Leute, von 900.000 sind gestimmt, wählen gegangen. Und von diesen 300.000 sind 160.000 im öffentlichen Dienst in Zürich. Und ich bin der Anwalt, dass wenn die Staat zurückbauen, haben sie überhaupt keine Chance. Also, wo wir können aus. Aber ich sage nur, das zeigt auch, wir haben so eine dynamische Moment im öffentlichen Sektor. Oh, es läuft noch gut. Es läuft noch gut. Aber Christoph hat es aufgezeigt, wir haben es auch gut in der Studie aufgezeigt. Der Staat fällt besser rum, zieht bessere Leute an. Und die Resistenz sind zum Teil hochqualifiziert, die wollen auch etwas gestalten. Und gestalten heisst aber meistens Regulierungen. Und wir würgen langsam den Erfolg ab. Ich will es wirklich nicht dramatisieren, aber es ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Das heisst, auch wir müssen es ausschauen. Aber es braucht den politischen Willen von links bis rechts. Aber dort müssen wir Sparpakete machen, noch vor 10, 15 Jahren. Die grössten Gegner innerhalb der Regierung, ich habe wüsstlich da angestellt, sind die Bürgerlichen gewesen.
Gibt es Hoffnung, dass wir noch irgendwie die richtige Bedürfnisse zurückjustieren können? Oder wie beurteilen das? Oder was müsste passieren?
Also ich bin mit der Diagnose ein bisschen, wir sind in der Schweizer Basisdemokratie und ich glaube, die direkte Demokratie, das Element, das die Bevölkerung mittut, ist viel wichtiger, als dass wir irgendwelche strategischen Visionen haben, die durchkommen sollten. Also, was wir wieder brauchen, ist, dass nicht eine Elite, sei es eine Linke, eine Rechte, was auch immer für eine Elite, aber so ein Klientelismus, so ein Filz, Cronies untereinander können etwas machen, wenn die noch haben. Wenn Sie die Finanzmarktregulierung anschauen, dann gehen Sie ja Behördenvertreter und Vertreter von der Branche Klinken in die Hand. Oder? Die wechseln die Jobs vom einen zum anderen und über Retour und machen die Gesetze, wo Sie genau wissen, wenn Sie dann wieder in den Branchenzug wechseln, dann gibt mir das die Spielräume, dass wenn es gut ist, kann ich die volle Upside, wenn es nicht aufgeht, kann ich das Risiko externalisieren. Das ist aus meiner Sicht das Problem in der Politik, das ist das Problem eigentlich ist es ein menschliches Problem. Wenn Sie die Verantwortlichkeiten nicht klären, dann versucht jeder sich schadlos zu halten. Im Glück, wenn es gut läuft, sind die Brüste und schauen, dass man die entsprechenden entweder Wählerstimmen oder der Gewinn hat, wenn es schlecht geht, irgendjemand anderes dafür verantwortlich machen. Das müssen wir schauen, dass man das eindämmen kann. Und das Verwaltungswachstum ist natürlich auch so eine Tendenz dazu. Oder? Man versucht dann, dass irgendwelche Experten und Praxisentwicklungen anzuhängen. Das ist von dem und jenem entschieden worden, das ist ein Gremium gewesen, und die haben noch x, y und z gefragt. Und die haben alle gefunden, man soll sie so machen, ich mache nur, was mir gesagt wird. Und das ist das Problem von unserer Gesellschaft, das Abdelegieren von Verantwortung im Risikofall. Das schafft die moralischen Risiken. Wir brauchen nicht Strategiegefäße, die sagen, wir brauchen in 50 Jahren das. Wer Visionen hat, sollte das zum Arzt gehen.
Also, der Fall ist klar. Christoph Schaldegger sieht sich bei der Entflechtung und weniger Klientelismus. Weitere Fragen? Claudio?
Herr Grünenfelder, Sie haben als erstes gesagt, Kostenwahrheit. Und ich glaube, es hat nichts mit rechts und links zu tun. Wenn wir Kostenwahrheit haben, würde auch die Marktwirtschaft funktionieren. Das Problem ist ja nur, dass wir die Kostenwahrheit so brauchen, dass wir dann in 10 Jahren genügend Energie haben, dass wir in 10 Jahren genügend Banken haben, die funktionieren. Und das ist das Problem. Ich habe bis heute Abend noch nichts gehört von diesen drei Herren. Wie können wir die Kostenwahrheit oder die Strategie für die Kostenwahrheit so definieren, dass wir zum Ziel kommen? Das ist das Problem.
Ja, das ist ja. Also, wir haben einen breiten Boden geschlagen von Themen. Also, wenn in der Umweltpolitik scheint es sehr wichtig, dass man vor allem über den Emissionshandel versucht, die Kostenwahrheit zu erreichen. Das ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz, wo am Anfang natürlich seine Kinderkranken kann, aber es kommt langsam ins Spiel. Ich glaube, das ist der Ansatz, all den Rest, wo wir hier an Subventionen und Förderungen und eigentlich Branchensubventionen vergeben, das kann man vergessen.
In der Bankenregulierung scheint mir die Kostenwahrheit auch relativ einfach. Ich meine, da muss man eigentlich nur eine Bilanz anschauen. Wenn man jetzt erzählt, ja, aber jetzt ist es ganz anders gewesen, das war eine Vertrauenskrise. Die Vertrauenskrise, die kommt ja nicht vom Himmel. Ist nicht plötzlich so gewesen. Und jetzt ist die Vertrauenskrise bei der Credit Suisse tot. Das ist, weil in der Bilanz das Geschäftsmodell einfach nicht wert war, weil die Vermögenswerte, die oben sind, anscheinend vom Markt nicht als besonders Vermögen, besonders solvent beurteilt werden. Und ich glaube, dort ist der Hebel, oder? Die Haftung in einer Bilanz macht sie fest, indem sie sagen, dass im Eigenkapital ist, das ist im Verlustfall haftet der Eigentümer in diesem Ausmaß. Und wenn Sie natürlich wissen, dass ich 5% haft und der Rest wird durch die Allgemeinheit finanziert, ja, ist nicht kostenwohnend. Ich meine, das natürlich den Eigenkapitalvorschriften nicht alles lösen. Aber es ist ein ganz wichtiger Hebel. Es ist ja auch komisch, dass Industrieunternehmen anscheinend viel höhere Eigenkapitalvorschriften von den Banken verlangt werden, von uns Hauseigentümer auch. Aber gleichzeitig finden dann die Eigentümer von diesen Banken bei uns ein anderes Game herrschen. Das überzeugt mich jetzt nicht gerade unmittelbar.
Die Kostenwahrheit, dass die Hälfte von allen Preisen in dem Land sind staatlich amnestiert. Oder? Es ist gar nicht der freie Spiel der Kräfte, der Machtkräfte, sondern wirklich staatlich amnestiert. Und da gibt es ganz viele Mechanismen. Wenn wir den Verkehr anschauen, den ÖV, wissen wir, also alle sagen, das Kia sei wahnsinnig teuer. Es ist wahnsinnig teuer für uns persönlich, aber es ist nicht kostenwahr, es ist übersubventioniert. Darum fragen wir also die Leute nach. Das Gleiche auf der Straße mit dem Mobility Pricing läuft jeder gegen Sturm, wo auch ein Kostenwahrheitsansatz wäre. Und Energiepolitik, Umweltpolitik ist ja, dass immer mehr Dreck auslassen, Treibhausgasemissionen, soll dann auch mehr zahlen, aber auch das macht wieder Widerstand. Es ist gesagt worden im Referat, wenn einer Flüge oben dann, auch wenn es 30 Franken mehr kostet, für die Zertifikate, dann sind wir dann auch wieder gegen. Also, meine Bevölkerung sind widersprüchlich. Aber Mama, es gibt nicht einfach Kostenwahrheit so, sondern es sind etwa 100 verschiedene Mechanismen, die wir anwenden. Und der Hauptmechanismus steht, wo der Staat jetzt reinredet, den ganzen Energiepreis. Wir haben gesehen, wo der Gaspreis plötzlich gestiegen ist. Und alle haben gesagt, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Da müssen wir sofort in der staatlichen Unterstützung machen. Also auch dort, wo man eine Kostenwahrheit hat, das spielen wir Machkräfte zu. Es ist ein Trauerspiel. Aber wir Liberalen sind ja immer grundsätzlich optimistisch.
Der Philipp und nachher der Thomas Lösch.
Ja, vielen Dank für das Wort, Philipp Dommel. Herr Schaltegg hat etwas Interessantes gesagt, seine Hoffnung steht in direkte Demokratie. Und da stelle ich eben fest, dass der Staat nicht nur wächst, haben wir gehört, aber er kommuniziert. Und er kommuniziert andauernd, auf allen Ebenen, manchmal Wichtiges und manchmal nicht so Wichtiges. Und das ist sehr gefährdet. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Unsere Medien, die tun das praktisch eins zu eins, tun die das abbilden. Und dadurch findet der Meinungswettstreit, den die Demokratie eben braucht, nicht in dem Maß statt, wie er früher stattfindet. Das hat auch mit der Krise der Medien zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt, wo ich denke, wo der Staat, und wenn man von Krise redet, das ist teilweise Propaganda, die wir bekommen. Und zwar, als ich das einmal da im Parlament gesagt habe, ich war entsetzt und hat mir vorgeworfen, also das sei völlig abgedient. Aber wenn man aufmerksam wird, Medien konsumieren, wenn man aufmerksam schaut, was im Fernsehen kommt und was auf allen Ebenen, Bund, Kanton und Gemeinden kommt, das ist zum Teil bedenklich, wie die Meinungen einseitig gezeugt werden.
Also ich kann dem einfach nur zustimmen. Ich habe mir eigentlich schon angefangen, dass ich mich mit dem Thema jetzt befassen, weil ich eigentlich ursprünglich kann zeigen, dass es ohne Kernenergie nicht geht. Und dann bin ich wirklich auch in die ganzen Unterlagen vom Bund eingestiegen. Aber im Schluss war es auch ohne Kernenergie. Aber es ist einfach unglaublich, wie wenig dass man eigentlich kommuniziert aktiv, weder in den Medien, nach der Bundesseite. Oder? Und wenn man wirklich anrechnet, wir haben das Beispiel gebracht, eigentlich muss man beim Klimaschutzgesetz in 2040 fossilfrei werden. Haben Sie das schon immer so mal gehört?
Das ist für mich eben schon ein Punkt. Die Diskussion, die findet da nicht mehr statt, sondern man ist einfach jeder ist so in den Dosen drin. Es gibt es, es zitiert sich gegenseitig. Und was wünscht ist.
Da stellen wir einfach fest, dass wir vor allem in der Energiepolitik, also nicht nur dort, so Energie- und Klimapolitik, wir haben gerade beides zusammen, gibt es eigentlich einen Grundsatz, der seit ein paar Jahren wirklich konsequent und sauber durchgezogen wird. Und das ist, wenn Ideologie und Realität stark auseinanderklaffen, dann ist die Realität falsch. Nach diesem Prinzip werden wir wahrscheinlich genau das, was Sie gesagt haben, Herr Schwarz. Man sagt gewisse Sachen nicht. Man tut irgendwo moralisieren und man tut Sachen vorgeben und dann gibt es nur noch das. Und jeder, der etwas anderes sagt, muss aufpassen, wo man durchläuft. Und dort muss ich sagen, dort haben wir überall eben auch versagt. Weil wir stehen von mir auf, wir wehren uns nicht dagegen. Ich finde es so schade, wenn wir von Terminen reden und von Zeitproblemen, die wir haben auf dieser Nacht bis 2050. Ich habe einen viel kleineren Horizont, ich habe einen von 2 Wochen. Hätten wir nämlich das Referat von der Schwarz vor 2 Wochen gehabt, hätten wir wahrscheinlich als kantonale FDP vor 8 Tagen das Klimaschutzgesetz nicht befürwortet. Und auf der anderen Seite habe ich heute gelesen, dass die FDP von der Stadt Zug ein neues Hallenbad will.
Elisabeth Glas, Präsidentin in Zürich, bringt jetzt eine Monate zu. Es geht ein bisschen in Anschluss an die direkte Demokratie. Es ist jetzt viel von Blockaden und auch die Accountability. Ich bin 100% einverstanden, dass die fehlt. Aber das Fundament ist eben die Demokratie. Was muss man unternehmen? Innovation in der Demokratie. Das System, das wir haben, ist ja nicht Gott gegeben, haben wir selber geschaffen. Was sind dort die Ideen? Also Sie haben im Feld einen sehr intensiven, unqualifizierten Wahlkampf geführt in Zürich. Und auch der Professor Bruno Freie ist sehr, also Sie auch aus einem weiteren Kreis kommen. Professor Schaltiger hat viel meint zum Beispiel Stichwort der Integration. Ist das ein Ansatz, wo man könnte darauf aufbauen könnte? Was ist da die Idee, wo unsere Demokratie könnte weiterentwickelt werden, dass wir aus der Blockade rauskommen?
Ja, das ist das ist natürlich ein grosses Feld. Also die Integration, so wie ich das verstehe, ist quasi, dass man miteinander diskutiert und am Schluss eine gemeinsame Lösung findet. Also losgefahren finde ich spannende Sache. Also das ist aber natürlich nicht in allen Bereichen so einfach durchzusetzen. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo Professoren losgewählt worden sind. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass wenn man schon losgewählt wird, dass man nicht das Gefühl hat, man sei besser als die anderen, weil man weiss, das ist einfach los. Wenn man gewählt wird, ist man hängt mit der Illusion an, man sei vielleicht besser als die anderen, die umgewählt worden sind. Ja, es gibt x Möglichkeiten, wenn man Demokratie anpasst oder auch das mit Gewicht gibt. Oder? Also zum Beispiel sagt, wenn jemand sehr alt ist, dann hat das einen kleinen Horizont für die Entscheidungen und der Gewicht so schlimm ist geringer als von jungen Leuten, die das noch länger ausbaden, was man entscheidet. Das sind ein bisschen utopische Rezepte, aber natürlich in der Theorie spannend. Eine andere Frage ist aktiv und passives Wahlrecht. Oder? Ich meine, die Frage, die sehr real ist mit einem Ausländeranteil, den wir heute haben, von einem Viertel von der Bevölkerung, ist natürlich schon die Frage. Was man in einer direkten Demokratie, was machen wir mit diesen Leuten? Wenn wir, ihnen einfach Wahl- und Stimmrecht geben, sollen wir das sofort machen, schnell machen? Oder vergeben wir nicht irgendwie ein wahnsinniges Recht, ein unerhörtes Recht mitzumachen? Aber was passiert, wenn wir es ihnen nicht geben? Dann sind die irgendwie nicht identifiziert mit den Entscheidungen. Und da wäre beispielsweise eine Möglichkeit, da haben wir Reichenberg schon das vor, dass man quasi so eine stufenweise Integration schafft, indem man das erste Mal denen ermöglicht, sich an Abstimmungen, dass sie können Initiativen lancieren und Referenden unterschreiben, aber dass sie noch nicht dürfen abstimmen. Es gibt alles so Abstufungen. Ich muss sagen, aus meiner Sicht ist es simpel, es ist wichtig, dass wir die Spielregeln, die wir in der Schweiz haben, mit dem Volksrecht, dass wir die und die Partizipation, dass wir die dass wir das können irgendwie halten können, weil die Gefahr ist nicht nur von Integrieren von Leuten und verschiedene Stimmrechte geben, sondern eine Gefahr ist, dass wir ja eine Ohnmacht oft haben, wenn wir an die Urne gehen. Dass die Politik wird immer als alternativlos dargestellt. Und wenn ich dann an die Urne gehe und das Gefühl habe, ja, das ist unerhört, wenn ich jetzt Nein sage, weil alle sagen, du musst, und wenn du es nicht machst, dann bist du verantwortungslos. Das führt dazu, dass eigentlich unsere demokratische Kultur wahnsinnigen Schaden nimmt. Weil es gibt eigentlich nur noch eine Position, die man einnehmen darf, und die andere wird als illegitim erachtet. Ich glaube, wir müssten versuchen, die Spielregeln, die wir haben, wieder lebendig zu machen und durch Diskurs untereinander, dass man ja oder nein darf sagen. Und deshalb weder ein schlechter noch ein guter Mensch ist. Und Argumente sind Argumente, nicht gut, nicht besser, sie sind einfach Argumente. Dass wir das wieder beleben sollten. Eher als so Losverfahren einführen. Obwohl ich sie schon interessant finde in gewissen Bereichen. Aber ich meine, stellen wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll wäre, Bundesrat loszuwerden.
Danke vielmals. Ich bin aber ein Stück von Brummer. Die, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, ich glaube stark daran. Alles Positive, was es gibt, kommt, weil jemand positive Erwartungen setzt, positive Führung setzt. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Kanton Zug. Ich bin involviert in einem komplizierten Bauprojekt. Wir brauchen die Unterstützung von der Regierung. Und wir haben eine Regierung, wo der Beamte klare Vorgaben macht, dass die Verwaltung da ist, zum Kanton und den Bürger zu dienen, und das sind unsere Kunden. Und was ich jetzt höre, am Feedback, wie wir in anderen Kantonen bauen, wie wir in anderen Kantonen muss kämpfen gegen die Verwaltung und was wir im Kanton Zug Unterstützung erfahren, das ist ein immer weiter Unterschied. Und warum erzähle ich das? Das ist, weil unser Regierungsrat wirklich positive Erwartungen in die Verwaltung setzt und sagen, das wollen wir als Ergebnis erreichen, so wollen wir da stehen und so machen wir es. Und die meisten Leute nehmen das positiv auf. Wir haben vorher darüber diskutiert, über sehr eine flache Demokratie, wo wir noch so weit gehen wollen, jedem Stimmrecht zu geben und sogar noch die Leute auszulösen, die in Rolle gehen. Ich will dem entgegenheben und will sagen, wir brauchen Leadership in dem Land. Wir brauchen Leute, die den Mut haben, anzustehen und zu sagen, was richtig ist. Und wo in einer Demokratie andere sammeln und sagen, komm, wir machen das zusammen. Wir glauben, das ist richtig und wir gehen da richtig vor. Und nur, wenn wir auch Leader akzeptieren, die uns etwas vorgeben, wo man sich darum sammeln kann und wo man sagen, so, jetzt machen wir etwas, dann können wir vorwärts. Oder wenn wir total flach bleiben und einfach alles umverteilen, bis jeder auf der Rappen bleibt, dann können wir nicht weiter. Sondern wir müssen wirklich die Sachen in die Hand nehmen und wir müssen an Leadership glauben und Leadership selber liefern, die wo wir gelangt sind. Und auf der anderen Seite, Leadership heisst immer auch unterstützen. Und klar, Leadership hat Grenzen, wir wollen keine Diktatoren in dem Land, die sind relativ demokratisch für uns, aber gewisse Leadership müssen wir akzeptieren und müssen wir selber dazu beitragen. Das wäre mein Wort für uns.
Ich habe eine Frage zu den Blockaden, wie wir die können überwinden können. Wer sagt im Verkauf nur Pay-to-Action? Ich habe mich gefragt, was für ein Schmerz könnte heilsam sein in unserer Gesellschaft, dass man Action spürt?
Also für die Energiepolitik ist das ganz einfach. Die Backhalt. Ich denke, wenn wir den Backhalt hätten, ist alles.
Ich hätte vielleicht in den Ökonomen etwas dazu sagen.
Und es ist wirtschaftshistorisch, hat sich das Land immer, am besten immer bewegt, wenn eine Krise ist. Das ist ein die pessimistische Aussage. Oder auf äußeren Druck, was eine pessimistische Aussage ist. Und ich glaube, da können wir nur entgegenwirken, schon wenn wir dezidiert eben dieser Entökonomisierung der Politik entgegenwirken. Also, Karl Schreiber war immer der grosse Denker, ETH-Rechte, Germanisten, aufgenommen. Wenn sich die Wirtschaft, und das muss nicht der CEO oder der VRP sein, einfach jemand, der in der Wirtschaft ist, von der Politik verabschiedet, ist das tödlich für das Wirtschaft ein Vorkommen dieses Landes. Und sie machen es zu gut. Und wenn ich jetzt den Nationalratsdienst in Zürich anschaue, für die FDP, sind 6 von 9 sind im staatlichen Volk von der Top-Kandidaten. Das sind die gefährlichen Entwicklungen. Und dem müssen wir entgegenwirken. Und das heisst, das sehe ich auch, wir sind ja von Bern finanziert. Auch ein ausländischer Spitzenmanager muss sich einbringen, öffentlichen Diskurs, das ist direkt Demokratie. Und darf sich nicht verabschieden. Ich meine, das ist, wir haben das beste System, aber so wie der Christoph guckt, hat er jetzt im ersten Mal im Highway Tower. Er geht raus, wir gehen raus. Am Stammtisch sollen wir unsere liberalen Ideen diskutieren. Und wir müssen den akademisch angekommenen Diskurs und Management rausgehen, mit den Leuten reden und dann bringen wir es an und weiter.
Vielen Dank. Christoph.
Ja, nach dem liberalen und flammenden Plädoyer, dann kann ich natürlich mitstehen. Das sehe ich auch so. Das ist klar. Bevor man in den Heilungsprozess kommt, braucht es Diagnosen. Und Diagnosen müssen vorurteilsfrei gemacht werden. Wo sind die Probleme? Und dann ist das der erste Weg zur Besserung. Manchmal fragt man sich, wenn man Länder anschaut, wie viel Pain es denn eigentlich wirklich verbreitet, bis etwas geht. Und es sind sehr viele Länder, die das geht. Also wenn man Argentinien anschaut, es ist eigentlich unklar, warum ich alle 10 Jahre das Land in den Staatsbankrott geht, dass ich irgendwann mal gelernt habe, dass das nicht der Weg ist und andere Länder ebenfalls. Also, wie die Selbstheilungskräfte, wie stark die wirken, kann man sich fragen. Aber auch hier, glaube ich, ist die Kraft in der Schweiz, in der Basisdemokratie. Natürlich braucht es Leadership aufeinander, aber ich glaube nicht in die visionäre Kraft von irgendwelchen Erleuchteten, sondern ich glaube in die Schwarmintelligenz von der Bevölkerung, wo sich diese Sachen annimmt. Denn letztlich, wenn es schlecht rauskommt, tun ja nicht die Leaderships die Rechnung zahlen, sondern wir alle, wir müssen sie dann zahlen. Und deshalb sind wir eigentlich auch aufgerufen, uns zu engagieren. Und dann müssen vielleicht auch mal die Liberalen vom Fauteuil aufstehen und sich engagieren und nicht nur die Hände verschränken. Oder? Aber ist auf jeden Fall eigentlich aus ökonomischer Sprache ist das Kostenwohlen. Du musst halt merken, wenn du nicht mitmachst, dann kommt es falsch raus. Wenn du mitmachst, dann kannst du mitgestalten und dann hast du einen Beitrag, dass es besser kommt. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Learning.
Gut, vielen Dank. Ich würde langsam gerne abschließen, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich werde die drei Herren nur noch schnell eine kurze Frage stellen. Und zwar, wenn ihr so ein friendly Diktator wärt, so ein freundlicher Diktator von der Schweiz, was würdet ihr jetzt als erstes machen, um zu schauen, dass die Schweiz die stärker wird? Natürlich immer im Vergleich zu unserer Vergangenheit, nicht zum Ausland, sondern wir tun uns ja nicht mit dem Ausland vergleichen, sondern wir wollen selber absolut stark sein. Was wäre so eine Massnahme, die ihr würdet ergreifen?
Ich würde sofort zurücktreten. Und Macht denen geben, wo der Staat gehört, weil der Souverän vom Staat sind Bürger und die sollen entscheiden und die neue Aufgabe von denen, die regieren, sind Vorschläge zu bringen. Aber die Souveränität ist bei den Menschen und nicht bei irgendwelchen erläuterten Diktatoren.
Sehr gut. Eben Bühnenfelder.
Ich würde gezwungen werden, zurücktreten, weil ich in einem Moment versuche, all die staatlich administrierten Preise aufzugeben, überall die Staatsgarantien aufzugeben für gewisse Kantonalbanken. Und ich würde dann verloren, vor allem, dass ich die Marktmechanismen spielen würde. Das gibt so einen Aufstand bei den Partikularinteressen der Lobbyorganisationen, dass wir jeden Mal nur so eine Rolle können bei dem
Herr Schwarz.
Die haben jetzt Angst gehabt vor dieser Antwort, aber ich denke auch, ich würde zurücktreten. Und so einfach, wenn etwas Besseres, also direkt in Demokratie kommt, dann in die Zeitung, habe ich auch keine Idee, was ich jetzt da mache.
Sehr gut, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Wir haben sehr viele Themen abgedeckt, das ist etwas bewusst gemacht. Wir haben über Krisen eigentlich als Thema gehabt. Wir haben gemerkt, dass sehr viele Blockaden rum sind. Was ich mitnehme, ist, dass man wieder Verantwortung übernehmen muss. Also Politik muss Verantwortung übernehmen, aber also natürlich auch wir als Stimmbürger und Stimmbürgerinnen müssen Verantwortung übernehmen. Wir haben das Privileg, direkt die Demokratie zu haben. Die ist halt ein bisschen anstrengend. Man muss sich mit der Materie auseinandersetzen.
und ist dann auch verantwortlich dafür, dass das Resultat nicht so ist, wie es gewünscht ist. Partizipation ist gefallen, ein Begriff, den ich sicher auch gerne mitnehme. Und auch das Thema von den Medien, wo ich auch das Gefühl habe, da müssen wir schauen, Medienvielfalt wieder stärken. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Die Frage ist, was soll da der Staat für eine Rolle haben. Das ist vielleicht mal ein Thema, das wir in der Mittelgesellschaft aufgreifen. Ganz herzlichen Dank.